Gut, ich möchte Sie recht herzlich zur zweiten Vorlesung in der Reihe Endokrinologie oder labormedizinische Endokrinologie, Labordiagnostik in der Endokrinologie herzlich begrüßen. Heute werden wir uns vor allem mit Diagnostik des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems befassen und auch mit der Labordiagnostik in der Krankheiten der Hypophyse. Aldosteron gehört zu Mineralokortikoiden und die werden in Nebenniere in Zona glomerulosa produziert. Ähnlich wie das für Glykokortikoide oder für Cortisol wahr ist, ist auch Aldosteron durch Regelkreise reguliert. In diesem Fall wird Aldosteron durch Aldosteronproduktion durch Renin reguliert und die Freisetzung, die Synthese von Renin wird über Baorezeptoren, in erster Linie über Baorezeptoren im kleinen Ausmaß auch von Osmorezeptoren reguliert. Hier am wichtigsten ist die Nierendurchblutung sowie Körpernatrium. Höher ist die Nierendurchblutung, größer ist die Menge des Natriums sozusagen im Körper, Körpernatrium, desto weniger wird Renin produziert und somit wird die Produktion von Aldosteron gehemmt. Die Aldosteron wiederum stimuliert die Aufnahme von Natrium und die Ausscheidung von Kalium in der Niere und so wird der Regelkreis geschlossen. Die Änderungen in diesem Regelkreis führen zu zwei Formen von Hyperaldosteronismus, zum primären Hyperaldosteronismus und zum sekundären Hyperaldosteronismus. Und der primäre Hyperaldosteronismus ist durch die vermehrte Produktion von Aldosteron in der Nebenniere verursacht. Wegen der Ursache des sekundären Hyperaldosteronismus, die Veränderungen in Nierendurchblutung oder die arterielle Unterfüllung sind, die, wie gesagt, vermehrte Produktion von Renin führen und über Angiotensin zur Erhöhung der Aldosteron führen. Heute werden wir uns auf primären Hyperaldosteronismus konzentrieren, da eben diese Erkrankung ist das, was wo Ihnen bei der Diagnose Labor besonders sagen wir, Hilfe leisten kann. Welche Formen des primären Hyperaldosteronismus gibt es überhaupt? Also wie gesagt, primärer Hyperaldosteronismus ist durch die vermehrte Produktion von Aldosteron in den Nebennieren verursacht und hier an erster Stelle und am häufigsten als Ursache kommen die aldosteronproduzierte Adenome in Frage, also 60 bis 80%. Diese produzieren Aldosteron eben autonom, das heißt, die vermehrte Produktion von Aldosteron unterliegt diesem regulatorischen Kreis nicht. An zweiter Stelle idiopathischer Hyperaldosteronismus, ca. 20-30%, ist nicht autonom, das heißt, die Zellen, die Aldosteron in diesem Fall vermehrt produzieren, unterliegen doch den Einflüssen der regulatorischen Kreis. Und Sie werden gleich sehen, dass das nutzen wir auch, um zwischen diesen beiden Formen mit Hilfe eines Funktionstests zu differenzieren. Die weiteren Ursachen des primären Hyperaldosteronismus sind viel seltener. Es handelt sich hier einmal um makronodulare Nebennierenhyperplasie, etwa 1-5%, oder Glukokortikoid supprimierbarer Hyperaldosteronismus, etwa 1-2%. Es gibt auch Formen, Tumorformen, die Aldosteron sezernieren, also Aldosteron produzierende Karzinome. Das ist allerdings echte Rarität. Ich befasse mich mit endokrinologischer Labordiagnostik seit mehr als 20 Jahren. Ich habe nur einmal einen Patienten gesehen hier, der Aldosteron produzierende Karzinom hatte. Also das ist eine echte Rarität. Gut, welche Symptomatik zeigen die Patienten mit primärem Hyperaldosteronismus? Also vor allem, das sind Patienten mit arterieller Hypertonie, aber junge, also die meisten unter 30 Jahren. Des Weiteren werden Sie bei diesen Patienten selten Adipositas sehen, also nicht, sagen wir, das, was so dass wir, wie das bei Patienten sagen wir, metabolischen Syndrom ist, wo erhöhter Blutdruck zur typischen Symptomatik bei Patienten mit metabolischen Syndrom gehört, genauso wie Adipositas. Diese Patienten sind normalerweise nicht adipös. Sie entwickeln auch keine Ödeme. Was Sie vielleicht, was die Patienten vielleicht berichten, wird die Schwäche bei den Kopfschmerzen, unter Umständen auch Polyurie, und das ist mit einer gewissen Entgleisung in der Elektrolytenhaushalt oder durch die Entgleisung des Elektrolytenhaushalts verursacht, denn viele von Patienten wegen vermehrter Produktion von Aldosteron scheiden mehr Kalium aus und zeigen sich durch Hypokalämie mit Hyperkalorie. Und daraus ergibt sich die Frage, ob die Diagnose des primären Hyperaldosteronismus anhand der einfachen und billigen Messung von Kalium möglich ist. Und Sie sehen hier die Kaliumwerte bei einer Kohorte von Patienten mit primären Hyperaldosteronismus verglichen mit einer Kohorte von Patienten mit essentieller Hypertonie. Und Sie sehen, dass tatsächlich bei vielen der Patienten mit primären Aldosteronismus Kalium niedriger ist, aber es gibt auch eine Gruppe, wo sozusagen die Werte sich überlappen, also im Prinzip vergleichbar sind. Und aus diesem Grund, wenn niedriges Kalium kann sehr wohl als Hinweis auf primären Hyperaldosteronismus interpretiert werden, ist das für Diagnose nicht ausreichend. Hier müssen wir was anderes machen, müssen wir weitere Untersuchungen im Labor in Auftrag geben, und in erster Stelle kommt hier Bestimmung von Renin. Wenn der Reninwert hoch oder hochnormal oder erhöht ist, dann haben wir mit Sicherheit mit primären Aldosteronismus nichts zu tun, dann handelt es sich um sekundäre Form des Hyperaldosteronismus. Ist allerdings Renin niedrig, normal oder erniedrigt, dann erhärtet das Verdacht auf Hyperaldosteronismus. Wie verhält sich Aldosteron bei Patienten mit primärem Hyperaldosteronismus? Also ist natürlich erhöht, aber wiederum, ähnlich wie im Fall von Kalium, die Werte von Aldosteron bei den Patienten mit primärem Hyperaldosteronismus überlappen sehr mit den Werten von Aldosteron bei Patienten sozusagen mit essentieller Hypertonie oder bei normalen Individuen. Also Aldosteron allein kann hier zur Diagnose nicht herangezogen werden. Da wir aber allerdings eine Situation haben, dass im primären Hyperaldosteronismus Aldosteron erhöht ist und Renin erniedrigt ist, dann bietet sich an, Ratio von diesen zwei Parameter und den zwei Größen zu bilden und der Ratio besser diskriminieren kann, das heißt uns helfen kann, besser zwischen primären Hyperaldosteronismus und essentieller Hypertonie oder sonstigen Hypertonieformen zu differenzieren. Und Sie sehen hier, dass tatsächlich Ratio zwischen den, in diesem Fall zwischen der Gruppe von normalen Individuen und Patienten mit primären Hyperaldosteronismus recht gut diskriminieren kann. Insofern, wenn Sie also einen Patienten haben mit klassischen Symptomen, möglicherweise noch niedrige bis normal niedrige Kaliumwerte hat und Sie Hyperaldosteronismus verdächtigen, dann sollten Sie Aldosteron und Renin messen. Wenn Renin niedrig ist, dann wird Ratio berechnet. Bei uns in Münster wird diese Ratio sogar automatisch für Sie berechnet und auf den Befund mitgeteilt. Und jetzt, worauf es geht, ist eben Ratiowert und der Wert der Aldosteron. Ist Aldosteron erhöht oder normal hoch und gleichzeitig ist Ratio erhöht, dann stellen Sie erst die Diagnose sozusagen des, oder können Sie erst die Diagnose des primären Hyperaldosteronismus stellen. Aber wie das in endokrinologischer Labordiagnostik oft ist, muss diese Diagnose dann durch einen Bestätigungstest noch erhärtet bzw. bestätigt werden. Und hier bieten sich normalerweise verschiedene Tests an. Am häufigsten wird hier in Münster Kochsalzinfusionstest eingesetzt oder Orthostase-Test. Im Kochsalzinfusionstest wird dem Patienten eine NaCl-Gabe verabreicht, was zur vermehrten Stimulation von Baurezeptoren führt, was wiederum zur Hemmung von der Produktion von Renin führt und das führt schließlich zur Suppression der Produktion von Aldosteron in Nebenniere. Und Sie sehen hier in der Gruppe von Patienten mit essentieller Hypertonie nach NaCl-Infusion, etwa 2 Liter NaCl nach 4 Stunden, kam es zu einer kompletten Suppression bei praktisch allen Patienten, komplette Suppression der Aldosteronkonzentration in Plasma bis zum Wert unter 5 Nanogramm pro Deziliter. Bei den Patienten mit Hyperaldosteronismus ist diese Suppression gar nicht zu sehen. Bei einigen Patienten ist sogar paradoxerweise ein Anstieg des Aldosterons zu sehen. Der zweite Test, Orthostase-Test, manchmal macht das man auch durch die Gabe von Furosemid. Also das Prinzip ist im Fall von Orthostase und Furosemid gleich und sozusagen umgekehrt zum Prinzip bei Kochsalz-Infusionstest. Das heißt, entweder durch Orthostase oder durch die Gabe von Furosemid induzieren wir eine Hypovolemie und verminderte Nierendurchblutung, weswegen die Produktion von Renin steigt. Die Produktion von Renin steigt normalerweise bei diesen Patienten bei normalen Individuen etwa zwischen 150 und 400% und genauso stark steigt etwa Aldosteron. Bei Patienten, und hier sehen Sie in der Gruppe von Patienten mit essentieller Hypertonie im Verlauf des Orthostase-Tests, nachdem die Patienten in aufrechte Position gebracht wurden, kam es zur Erhöhung von Plasmarenin bei diesen Patienten. Bei den Patienten mit primären Hyperaldosteronismus ist die Situation anders, nämlich wegen der vermehrten Aldosteronproduktion ist die Produktion von Renin supprimiert, also diese Anstiege an Renin werden bei diesen Patienten einfach nicht sichtbar. Was ist dann mit dem Aldosteron in Orthostase-Test? Also in meisten Patienten primären Hyperaldosteronismus, insbesondere bei solchen mit idiopathischen Hyperaldosteronismus, weil das ist, wie ich schon gesagt habe, die nicht autonome Form, werden wir bei diesen Patienten hohe Werte von Aldosteron sehen, die weiter ansteigen. Bei den Patienten mit Adenomen ist das bei manchen auch der Fall, aber nicht bei allen. Bei anderen beobachtet man eigentlich paradoxe Abfälle von Aldosteron nach Orthostase oder nach der Gabe von Furosemid. Und diese sind hinweisend, nicht beweisend, für, aber hinweisend für die Formen von primären Hyperaldosteronismus durch die autonome verursacht werden. Gut, und das kann man zusammenfassen, wie das auf diesem Schema dargestellt ist. Also im Verdacht auf Hyperaldosteronismus, das ist sozusagen der wichtigste Parameter, den man bestimmen soll, ist zunächst mal Renin. Hess Renin erhecht, handelt sich um sekundären Hyperaldosteronismus. Ist Renin niedrig oder normal niedrig, dann kann man an primären Hyperaldosteronismus denken und dann einen Bestätigungstest durchführen. Orthostase-Furosemid-Test sieht man bei der Aldosteron kein Anstieg, dann handelt es sich um aldosteronproduzierendes Adenom oder auch primäre makromedullare Hyperplasie. Bei Aldosteronanstieg denken wir eher in erster Linie an primären idiopathischen primären Hyperaldosteronismus. In Nebenniere werden neben Aldosteron auch andere Hormone produziert, die eine mineralokortikoid-ähnliche Wirkung haben oder eigentlich zu der Gruppe von Mineralokortikoiden eigentlich gehören. Und das ist der Oxycorticosteron oder DOC oder Corticosteron. Und Sie sehen, dass der Oxycorticosteron oder DOC oder Corticosteron werden wie Aldosteron in so einer Glomerulosa produziert und die gehören zu den Vorstufen von Aldosteron. Aber beide Hormone werden auch in so einer Fasciculata produziert, wo Aldosteron eigentlich nicht produziert wird. Und diese Produktion in so einer Fasciculata wird auch durch ACTH angekurbelt. Das bedeutet also, dass in einigen Formen von Cushing-Syndrom zum Beispiel auch zur vermehrten Produktion von Mineralokortikoiden in Form von DOC oder Corticosteron kommen kann. Wir haben also im Prinzip eine Situation oder wir können eine Situation haben, wo in der Nebenniere vermehrt Mineralokortikoide produziert werden, die nicht mit Aldosteron identisch sind. Bei diesen Patienten werden wir also Symptome beobachtet, die bei Patienten mit vermehrter Produktion von Aldosteron zu beobachten sind, also Symptome ähnlich wie bei dem primären Hyperaldosteronismus, aber kein Aldosteron. Aldosteron wird bei diesen Patienten sehr niedrig oder manchmal sogar nicht messbar. Und diese Situation beschreiben wir als Pseudo-Hyperaldosteronismus. Das heißt Symptome wie bei Hyperaldosteronismus, aber Aldosteron fehlt. Welche Ursachen hat Pseudo-Hyperaldosteronismus? An erster Stelle der Oxycorticosteron als Mineralokortikoid. Das kann passieren zum Beispiel bei androgenitalen Syndrom bei dem 11-Beta-Hydroxylase-Mangel, was ich schon gestern erwähnt habe, aber auch der Oxycorticosteron produzierende Tumore und schließlich, wie gesagt, bei Cushing-Syndrom, besonders bei ektoper ACTH-Produktion, weil in diesem Fall ACTH vermehrt produziert, kann auch die Nebenniere zur Produktion von DOC ankurbeln. Eine zweite Möglichkeit, die seltener ist, ist, wenn Cortisol selbst als Mineralokortikoid fungiert und das können wir in sogenannten apparenten Mineralokortikoid-Exzess-Syndrom beobachten und eine sehr seltene dritte Möglichkeit bei Pseudohyperaldosteronismus ist sogenannte Liddle-Syndrom. Was ist apparente Mineralokortikoid-Exzess-Syndrom? Wenn wir uns anschauen, wie Aldosteronrezeptor funktioniert, dann stellen wir fest, dass Aldosteronrezeptor ist durch Aldosteron stimulierbar in der Konzentration von etwa 100 Nanogramm pro Liter. Allerdings auch Cortisol kann Aldosteronrezeptor stimulieren, nur da hier die Aldosteron sozusagen sterisch für Cortisol nicht sozusagen der geeigneteste Rezeptor ist, sind die Konzentrationen von Cortisol, die zur Stimulation von Aldosteronrezeptor führen könnten, erheblich größer, etwa eigentlich eine Größenordnung größer als Aldosteron. Das heißt, man muss relativ viel Aldosteron dem Rezeptor anbieten, dem Aldosteronrezeptor anbieten, damit der stimuliert wird. Und wann kann das passieren? Zum Beispiel, wenn der Abbau, der intrazelluläre Abbau von Cortisol gestört ist. Dieser Abbau findet statt unter Einfluss von 11-Beta-Steroid-Dehydrogenase. Und dieses Enzym kann entweder bei Patienten mit genetischen Formen, mit erblichen Formen einfach fehlen oder die Aktivität kann gehemmt sein oder die Aktivität kann auch inhibiert sein, gehemmt sein, zum Beispiel durch Carbenoxolon oder aber durch Glycerinsäure. Und diese Glycerinsäure finden wir bei Lakritz. Deswegen bei Personen, bei Individuen, die Lakritz in großen Mengen konsumieren, kann sich auch apparente Mineralocorticoid-Exzess-Syndrom entwickeln. Und diese Personen entwickeln auch die Symptomatik, die eigentlich mit dem primären Hyperaldosteronismus kompatibel ist. Das heißt Pseudohyperaldosteronismus im Endeffekt. Die bei den Patienten mit angeborenen Defekten, die Erstdiagnose findet normalerweise schon in Kindheit statt. Diese Erkrankung ist rezessiv vererbt, zeichnet sich durch ausgeprägte Hypertonie und Wachstumsretardierung. Bei den älteren Patienten werden sie metabolische Alkalose kombiniert mit Hypokalämie beobachtet und unter Umständen auch Nephrokalzinose. Und dritte Möglichkeit, wie ich schon gesagt habe, von Pseudohyperaldosteronismus, die allerdings selten bis extrem selten ist, sehr selten bis extrem selten ist, das ist Liddle-Syndrom, deswegen erwähne ich nur kurz. Es handelt sich hier um eine Situation, in der Mineralocorticoid-Rezeptor praktisch permanent aktiviert wird. Und diese Situation wird bei Patienten, die relativ jung sind, unter 20 Jahren sind und von Hypertonie leiden und gleichzeitig metabolische Alkalose und Hypokalämie zeigen. Und Therapie natürlich in diesem Fall wäre dann mit Triamteren oder unter Umständen auch mit Amyloid möglich. Gut, das ist alles, was ich Ihnen zum Thema von Aldosteron, Renin-Aldosteron-Achse heute sagen wollte. Jetzt gehen wir zur Wachstumshormonachse und hier, wie das in Endokrinologie sozusagen typisch ist, gibt auch eine negative Rückkopplung, einen Regelkreis, die eine negative Rückkopplung nutzt und wir nutzen wiederum in der Diagnostik diese negative Rückkopplung, um verschiedene Tests durchzuführen. Und die Diagnosen, die wir in der Klinik oder mit primären Parametern stellen, dann zu bestätigen. In diesem Regelkreis wird ein Wachstumshormon in der Hypophyse produziert und Wachstumshormon führt zur vermehrten Produktion von IGF-1 und IGF-BP3, Insulin-like Growth Factor 1. Und IGF-BP3 zu Knochenwachstum, also sagen wir, oder zu Wachstum von Organen, insbesondere von Knochenwachstum, aber gleichzeitig wird IGF-1 hemmend auf die Produktion von Wachstumshormonen in der Hypophyse, aber auch stimulierend auf die Produktion von Somatostatin in der Hypothalamus, die wiederum Wachstumshormonproduktion hemmt. und hemmend auf die Produktion von Gonadoliverin, die dann direkt die Synthese von Wachstumshormon in der Hypophyse ankurbelt. Somit sozusagen schließt sich der Regelkreis zu. Wir können wiederum zwei Formen der Erkrankungen haben, also die vermehrte Produktion von Wachstumshormon und die verminderte Produktion von Wachstumshormon. Die vermehrte, übermäßige Synthese von Wachstumshormon führt zu Akromegalie. Die ist normalerweise oder am häufigsten durch die Adenomen der Hypophyse verursacht, viel seltener durch Karzinome der Hypophyse. Das sind eigentlich auch sehr seltene Phänomene, eigentlich auch Raritäten. Des Weiteren muss man auch denken an Ektopeproduktion von Tumoren mit hypophysarem Ursprung, zum Beispiel bei Bronchialkarzinom, aber auch unter Umständen andere Tumoren, nicht von hypophysarem Ursprung, wie zum Beispiel Bronchialkarzinom, können Wachstumshormon produzieren. Eine zweite Möglichkeit ist die vermehrte Synthese von Gonadoliverin, also des Hormons, das die Produktion von Wachstumshormon in der Hypophyse kontrolliert. Und das kann normalerweise und am häufigsten zentral passieren, im Fall von hypothalamischen Tumoren, aber auch unter Umständen peripheral, zum Beispiel in Karzinoid oder von Ferrochromozytom kann GHRH, also kann Gonadoliverin dann produziert werden. Und dann gibt es zwei weitere seltene Möglichkeiten, wie zum Beispiel McCune-Albright-Syndrom oder multiple endokrine Neoplasie. Was passiert also, wenn ein Wachstumshormon vermehrt produziert ist? Also es kommt zu klassischen Erscheinungen der Akromegalie mit Verbreitung von Beckenknochen und Händen und Füßen. Und darüber hinaus Makroglossie und Viszeromegalie, die unter Umständen zu Hypertonie führen kann. Aber bitte denken Sie auch, und bei Kindern natürlich kommt es zu Riesenwuchs, aber bitte denken Sie auch, dass das Wachstumshormon auch andere Wirkungen hat. Zum Beispiel Wachstumshormon wirkt ein bisschen wie antagonistisch zu Insulin. Das heißt, wir werden bei diesem Patienten eine metabolische diabetische Lage beobachten, möglicherweise mit Hyperglykämie. Und dann schließlich durch die Hypophysenadenome kann es zu einfach mechanischen Kompression von Chiasma opticum kommen, was zu Gesichtsfeldausfälle führt und unter Umständen zu verminderter Produktion von Gonadotropinen. Und Gonadotropinausfall führt natürlich zu Amenorrhoe oder Libido-Potenzverlust bei der Frau oder bei dem Mann. Gut, wenn Sie also Patienten haben mit dieser Symptomatik, ist die Frage, was Sie dann machen sollten, welche Tests sollten Sie im Labor in Auftrag geben. Und da wir hier über die vermehrte Produktion von Wachstumshormon sprechen, dann bietet sich natürlich an erster Stelle die Bestimmung von Wachstumshormon. Wenn wir bei Patienten mit Akromegalie erhöhte Konzentration erwarten würden. Und das ist tatsächlich bei vielen Patienten so, dass die Konzentration von Wachstumshormon über 50 Nanogramm pro Milliliter liegt. Und bei den Patienten ohne Akromegalie liegt diese Konzentration normalerweise unter 2 Nanogramm pro Milliliter. Aber schauen Sie sich mal, wie Wachstumshormon produziert wird. Also bei der Produktion von Wachstumshormon beobachten wir im Tagesverlauf immer solche, Phasen von vermehrter Produktion, solche Produktionsspitzen, wenn ich mich so ausdrücken darf. Und das führt dazu, dass bei den Patienten, bei denen Wachstumshormonwert etwa zwischen 2 und 50 Nanogramm pro Milliliter liegt, das ist so eine graue Sonne. Hier können wir eigentlich anhand der Konzentration von Wachstumshormonen nicht genau zwischen Patienten mit Akromegalie und ohne Akromegalie zu differenzieren. Und aus diesem aus diesem Grund sollen wir weitere Laboruntersuchungen bei diesen Patienten in Auftrag geben. Welche sind das? Die Bestimmung von IGF-1 und die Bestimmung von IGF-BP3. Und was Sie hier sehen, sind eben die Werte von IGF-1 und IGF-BP3 bei den Patienten mit Akromegalie in verschiedenen Alter. Und Sie sehen, dass sowohl IGF-1 und IGF-BP3 liegen deutlich über den Normbereich von IGF-1 und IGF-BP3. Dieser Normbereich ist hier sozusagen mit diesen schwarzen Linien so dargestellt. Insofern, die Bestimmung von IGF-1 und IGF-BP3 kann uns tatsächlich wesentlich bei der Diagnose von Akromegalie helfen. Aber es wäre nicht sozusagen eine labormedizinische Endokrinologie-Diagnostik, wenn wir hier auch nicht einen Test durchführen konnten. Und im Fall von Akromegalie führt man einen OGT-Test, also orale Glukosetoleranztest, bei den Patienten, und bei normalen Individuen kommt es in der Durchführung von oralen Glukosetoleranztest zur Senkung der Plasmaspiegel von Wachstumshormon. Bei den Patienten mit Akromegalie beobachten wir diese Senkung nicht, und bei vielen Patienten beobachten wir sogar einen Anstieg. Bitte denken Sie daran, dass in einigen Situationen kann es auch zu abnormen Verlauf von Wachstumshormon, also zu abnormen Verlaufsformen von Wachstumshormon in OGT-Test kommen. Bei den Patienten zum Beispiel mit Diabetes mellitus, chronischer Hepatitis, Niereninsuffizienz und auch bei Mangelernährung, also bei nicht ausreichend ernährten Patienten. Eine zweite Möglichkeit ist Durchführung von TRH-Test, denn TRH führt auch zur vermehrten Produktion von Wachstumshormonen. Und Sie sehen hier, dass das bei Patienten vor der Operation sehr deutlich zu sehen ist, aber nach der Operation sind diese Anstiege viel geringer. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass hier die Skala ganz anders ist, als auf diesem Bild vor Operation, anders ist als auf dem Bild nach Operation. Also praktisch nach Operation waren die Anstiege von Wachstumshormonen nach der Gabe von TSH komplett aufgehoben. Und das ist auch etwas, was manchmal als Klausurfrage vorkommt. Bei welchen Situationen setzen wir also TRH-Test ein? Nicht nur bei Erkrankungen von Schilddrüse, aber auch zum Beispiel bei Patienten mit Verdacht auf Akromegalie und, wie Sie gleich sehen, manchmal auch bei den Patienten mit Erkrankungen der Prolaktinachse. Minderwuchs ist Spiegelbild von Akromegalie, also die Patienten werden Minderwuchs, das heißt kleiner sozusagen, wenn nicht einfach kleiner oder so. Und welche Ursachen gibt es hier? An erster Stelle idiopathischer Mangel und Gonadoliberin in Hypothalamus, unter Umständen Tumore in Hypothalamus. Viel öfter kommt es zu Problemen in der Hypophyse durch Dysplasie, durch zum Beispiel Traumen, durch Hypophysetumoren. Dann gibt es selten, aber gibt es das, Produktion von abnormen Formen von Wachstumshormonen, die mit Wachstumshormonrezeptor nicht interagieren können. Diese Situation nennen wir bezeichnen wir als Kowarski-Syndrom. Und dann die verminderte Produktion von IGF-1 als Laronz-Folgewuchs bekannt. Aber das ist auch die Situation, die eben bei den Pygmäen, die eben durch Minderwuchs, die sich durch Minderwuchs auszeichnen, beschrieben wurde. Und dann schließlich in den Endorganen, in denen zur Stimulation durch Wachstumshormone kommt, kann zu zu, nicht durch Wachstumshormone, das eigentlich durch IGF-1 kommt, kommt zu einer Resistenz kommen und auf diesen Grund entwickelt sich auch bei solchen Patienten Minderwuchs. Wie stellen wir die Diagnose? Natürlich, das ist was sozusagen am einfachsten, was man im Prinzip überall machen kann, ist einfach die Größe zu messen. Und Sie sehen hier, dass bei diesem Kind also mit Minderwuchs nach der Gabe von Wachstumshormonen, also nach der Therapie mit Wachstumshormonen, kam es zur Beschleunigung von Wachstum. Aber es gibt auch labormedizinische Tests, die uns hier helfen können. Und ein von diesen Tests ist Insulin-Hypoglykämie-Test. Wie ich schon gestern gesagt habe, Insulin-Hypoglykämie-Test ist Insulin-Hypoglykämie oder insulininduzierte Hypoglykämie stellt einen unspezifischen Stimulus für Hypothalamus dar. Und bei Patienten mit Minderwuchs wird keine bzw. stark verminderte Produktion von Wachstumshormonen kommen, anders als bei normalen Personen, die durch Stimulierung von Hypothalamus und folgende vermehrte Produktion von Wachstumshormonen aufzeigen. Es gibt auch andere Tests, die im Prinzip Sie einsetzen können und die ähnliche Prinzip zeigen, das heißt die vermehrte Stimulation von Hypothalamus. Gut, kennen wir die Konzentration von IGF-1 und IGF-BP3 zur Diagnostik von Minderwuchs heranziehen? Ja, das macht man normalerweise, aber muss man immer daran denken, dass im Gegenteil zur Akromegalie die Konzentrationen, die sind hier mit grünen sozusagen Dreiecke markiert, die Konzentrationen bei Patienten mit Minderwuchs von IGF-1 und IGF-BP3, Konzentrationen also bei diesen Patienten liegen nicht so weit entfernt von dem Normalbereich und bei manchen Patienten liegen sogar im Normalbereich. Das heißt, die Diskriminierung zwischen den Patienten und zwischen mit Minderwuchs und zwischen Patienten ohne Minderwuchs ist hier nicht so gut, wie das in der Fall mit diesen zwei Parametern, wie das in der Fall von Akromegalie. Und hier noch ein Slide mit der Hilfe sozusagen zur Testinterpretation. Sie können also Wachstumshormon messen, Sie können Wachstumshormonstimulationstests durchführen, IGF-1 und IGF-BP3. Und je nachdem, wie ist die Konstellation, können Sie unter Umständen unterscheiden zwischen Wachstumshormonmangel, zwischen neurosekretorischer Dysfunktion, zwischen Kowarski- und Laronne-Syndrom und zwischen idiopathischen Formen des Minderwuchses. Und jetzt möchte ich noch kurz, weil wir noch ein paar Minuten haben, zu Prolaktin übergehen, also zu einem Polypeptid, der in laktotropen Zellen der Adenohypophyse produziert wird und deren Funktion primär auf der Entwicklung der Funktion, die Entwicklung und Differenzierung der Milchdrüse und Galaktopoese ist. Hier sind gezeigt noch die verschiedenen Formen von Prolaktin. Prolaktin kommt in Monomeren, Dimeren, Oligomeren Formen, aber auch als Komplexe mit IgG. Diese Komplexe mit IgG bezeichnen wir manchmal als Makroprolaktinen. Und es ist so, dass manche Tests, die im Labor eingesetzt werden, reagieren nicht nur mit aktiven Formen von Prolaktin, sondern auch mit Makroprolaktin. Makroprolaktin ist nicht aktiv und das kann unter Umständen zur falschen Diagnose von Hyperprolaktinämie führen. Deswegen, wenn Sie dann Prolaktin bestimmen und sagen, wir stellen fest, dass Prolaktin stark, sehr stark erhöht ist und der Patient oder die Patienten keine entsprechenden Symptome haben, die zu so stark erhöhten Prolaktin passen würden, beziehungsweise es gibt auch keine Symptomatik, die unter Umständen auf Adenom hinweist, dann sollten Sie immer an Makroprolaktin denken und sich unter Umständen mit Labor in Verbindung setzen und fragen, ob der Test, der im Labor eingesetzt wird, Makroprolaktin mitmischt, misst oder nicht. In unserem Labor, wir setzen einen Test zur Bestimmung von Prolaktin, der durch die Anwesenheit von Makroprolaktin nicht gestört wird. Auch im Fall von Prolaktin haben wir einen Regelkreis. In diesem Regelkreis ist allerdings was Besonderes, nämlich Prolaktin wird durch sich in Hypothalamus befindenden Neuronen produzierte Dopamin nicht stimuliert, sondern gehemmt. Wenn Prolaktin selbst Dopamin produzierende Neuronen stimuliert, so schließe ich sozusagen dieser Regelkreis. Aber in der Tat, Prolaktin ist das einzige Hypophysenhormon, dessen Sekretion in erster Linie nicht aktivatorisch oder stimulatorisch, sondern inhibitorisch kontrolliert wird. Ich möchte hier noch auf zwei Sachen hinweisen. Also Prolaktin ist auch durch Tyroliberin stimuliert, genauso wie TSH. Deswegen kommt es auch TH-Stimulation Test unter Umständen für die Diagnostik dieses Regelkreises eingesetzt. Dopamin gleichzeitig hemmt die Produktion von Gonadoliberin und dadurch die Produktion von LH und FSH. Und das erklärt, warum bei den Patientinnen zum Beispiel mit Hyperprolaktinämie zu Störungen der Ovulation kommt oder zur kompletten Anovulation. Gut, welche Ätiologie hat dann Hyperprolaktinämie? In diesem Fall sprechen wir über Hyperprolaktinämie. Hypoprolaktinämiezustände sind meines Erachtens nach nicht bekannt. Also an erster Stelle Prolaktinom, dann Situationen, in denen durch Unterbrechung der Transportes von Dopamin in den dopaminproduzierenden Neuronen, zum Beispiel infolge eines Hypophysentumors, eigentlich keine Prolaktin produziert, kann es zur vermehrten Produktion von Prolaktin kommen, also Ausfall des Prolaktin-Inhibitore-Faktor, also des Dopamins. Und dann schließlich verschiedene funktionelle Hyperprolaktinämieformen, die zum Beispiel in der Schwangerschaft entstehen, unter Stress, durch Hypertrose, durch Brustwandläsionen, durch chronische Niereninsuffizienz oder auch durch Leberinsuffizienz. Und hier auch an der dritten Stelle befinden sich Medikamente. Denken Sie bitte daran, es gibt ziemlich viele Medikamente, die Prolaktinsekretion beeinflussen können, und zwar sowohl inhibitorisch als auch stimulatorisch. Insofern es ist bei den Patienten, bei denen wir sozusagen die Hyperprolaktinämie verdächtigen, immer wichtig zu erfragen, mit welchen Medikamenten die Patienten therapiert sind. Wie ist die Pathogenese von Hyperprolaktinämie? Hyperprolaktinämie führt an erster Stelle zu Galaktorrhoe, aber ähnlich wie das mit Wachstumshormon war, ist das auch ein Hormon, der ein bisschen so anti- oder umgekehrte Wirkung auf die metabolische Lage zu Insulin hat. Deswegen wird sich bei solchen Patienten mit Hyperprolaktinämie auch gewisse Insulinresistenz entwickeln, was unter Umständen zu Hyperglykämie führen kann und zu Begünstigung von Diabetes mellitus. Wie ich schon gesagt habe, durch die vermehrte Produktion von Prolaktin kommt es zur verminderten Sekretion von Gonadoliberin und schließlich zu FSH und LH, was zur Hyperfunktion von Gonaden führt und bei Frauen zu Amenorrhoe und zu Östrogenmangel und bei Männern zu Androgenmangel, unter Umständen Libidoverlust und Impotenz. Wenn Sie also eine Situation haben, einen Patienten haben, der sozusagen, oder eine Patientin, bei der sozusagen die Hyperprolaktinämie in Frage kommt, was sollen Sie dann machen? Natürlich Prolaktin messen, beziehungsweise die Messung in Prolaktin in Auftrag geben. Und hier sehen Sie ein Diagramm, der Ihnen veranschaulicht, wie die Prolaktinwerte zu interpretieren sind. Und Sie sehen, dass Adenomgröße von etwa 1 cm, also 10 Milliliter, kommt es zu wesentlichen Anstiegen von Prolaktinkonzentration. Und bei diesen Patienten, also mit Prolaktin produzierenden Adenom, liegt die Prolaktinkonzentration über normalerweise 150 oder zwischen 150 und 200 Nanogramm pro Milliliter. Also wenn Sie eine Patientin haben mit Prolaktinkonzentration über 200, 300, vielleicht 400 oder vielleicht noch mehr, dann ist ein Adenom eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich. Bei Patientinnen unter 150 und besonders unter 100 ist das umgekehrt, da ist Adenom eher weniger wahrscheinlich. Da hier müssen Sie vor allem in der Diagnostik eher Richtung Funktionsstörungen der Prolaktinfunktion gehen. Und hier noch einige Hinweise zur Diagnostik von Hyperprolaktinämie. Also Prolaktinkonzentration im Plasma, die 150-200 Mikrogramm pro Milliliter überschreitet, weist auch Prolaktinom als Ursache der Hyperprolaktinämie hin. Die Konzentrationen zwischen 25 und 150 liegen, können auch funktionelle Ursachen haben. Bitte denken Sie daran, dass auch ein Zyklus bei der Frau die Prolaktinsekretion beeinflusst. Das heißt, auch bei Patientinnen sozusagen in der lutealen Phase werden wir die Konzentrationen von Prolaktin beobachten, die unter Umständen schon über den klassischen Normbereich liegen, die sogar bis 40 oder sogar bis 50 gehen kann. Die latente Formen der Hyperprolaktinämie, die man im Basalwert allein nicht erfassen kann, die jedoch durchaus negative Auswirkungen auf die Follikelreifung haben, diagnostiziert man mit Hilfe eines Stimulationstests. Das ist also die dritte Situation, in der wir Stimulationstests einsetzen können. Und das können wir mit TRH-Tests oder Metoclopramid-Tests tun. Und schließlich bei manifesten Hyperprolaktinämie kann eine eingeschränkte Stimulationsreaktion den Verdacht auf Prolaktinom verstärken. Und das ist mein letztes Dia. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit recht herzlich bedanken.